Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Stellt euch vor, ihr habt ein Date. Und dann erzählt euer Date, dass er oder sie sich für Tarotkarten interessiert. Wie reagiert ihr? Eher so, crazy, ich will hier weg? Oder interessant, lass mal hören. So ungefähr stelle ich mir die Situation vor, in die Markus Kastenhuber mit einem Tinder-Date geraten ist. Wie er reagiert hat und ob er sich die Tarotkarten hat legen lassen und vor allem, ob sie ihm Wahres vorausgesagt haben, das erzählt er in diesem Podcast. Nach Gwen. Die ist passionierte Hobbyastrologin. Seit 10 Jahren nimmt sie die Planetenkonstellationen von Freunden und Fremden auseinander. Ist fasziniert von Astrologie. Warum, habe ich mir erklären lassen. Ich habe sie gefragt. Gwen, was für ein Sternzeichen bist du denn eigentlich?
Das ist kompliziert. Also würde man ganz klassisch nach der Brigitte-Astrologie gehen, dann wäre ich...
Ich gehe nach der Brigitte-Astrologie.
Dann wäre ich Stier in der Sonne und alles, was da drunter liegt, das kommt später.
Und der Aszendent ist was?
Mein Aszendent ist Waage.
Okay, einmal Stier mit dem Kopf durch die Wand, dazu was ausgleichen, das kann ja nicht schaden. Gut, also ich habe dir, um mal zu erklären, wie so ein Horoskop grob entsteht, ich habe dir vor der Sendung meine Geburtsdaten gegeben, meinen Geburtstag, Geburtsort, Uhrzeit braucht man und dann kann man Sternzeichen und Aszendent ausrechnen lassen. Dann kann man so ein bisschen daraus den Charakter eines Menschen erschließen. Was ich jetzt hier sehe, ist, ich sag's mal so für Laien, ein Kreis und ganz viele Striche drin. Kannst du es ein bisschen besser erklären?
Ja, also man würde sagen, das ist sozusagen ein Snapshot vom Zeitpunkt deiner Geburt. Also ich nenne es immer ganz romantisch, es ist deine Galaxie, weil es sozusagen zeigt, wie alle Planeten, die es in unserer Galaxie gibt, zum Zeitpunkt deiner Geburt standen, in welchem Zeichen und in welcher Beziehung zueinander.
Und was ist jetzt dabei so grob rausgekommen? Also was sagt das Gebilde jetzt über meinen Charakter aus?
Sonne, Zwilling.
Also Sternzeichen Zwilling, ja.
Genau, in der Sonne. Und dann im Aszendenten ist Skorpion.
Okay, Aszendent ganz kurz, was ist das?
Der Aszendent ist quasi der östlichste Punkt am Horizont.
Aber Aszendent, was sagt er zusätzlich zum Sternzeichen über einen Menschen aus?
Also der Aszendent ist quasi die Maske, die man nach außen hin trägt. Das ist quasi der Filter, durch den das ganze andere Horoskop durchläuft.
Mhm. Und was hast du jetzt da bei mir da rausgefunden?
Also jeder Mensch hat quasi 5 persönliche Planeten, die ihn auszeichnen. Es ist die Sonne, der Mond ist kein Planet, aber wird als Planet wahrgenommen, Venus, Mars und Merkur. Bei dir ist es jetzt, du bist Zwillinge in der Sonne, das heißt sehr luftig, sehr intellektuell auch. Also
Der eine sagt so, der andere so.
Aber du sammelst halt... gerne viele Informationen und gibst die viel an Leute weiter. Und was macht das besser als das Radio? Genau. Aber was ich bei dir auch sehe, ist sehr, sehr viel Wasser. Also in deiner Venus und in deinem Merkur hast du Krebs. Krebse sind eher sehr...
In sich gekehrt.
Ja. Vor allen Dingen sind Krebse eigentlich sehr bemutternd. Bist du ein bemutternder Typ, würdest du es von dir sagen?
Ja, also der ein oder andere Kollege fühlt sich von mir sicherlich bemuttert.
Du bist
ich bringe mal Essen mit.
Ja, also wahrscheinlich bist du so die Redaktionsmodi.
Ja, das stimmt.
Ja.
Hört sich eigentlich ganz gut an. Gwen, was hat denn dein Horoskop für dich für heute vorausgesagt? Etwa, dass du im Radio sein wirst?
Tatsächlich habe ich es heute gelesen.
Ernsthaft?
Ja. Im Internet kann man sich so personalisierte Horoskope machen auf so ominösen Websites.
Wir nennen keine Namen.
Genau. Die auch ganz, ganz schlimm nach Geldmacher aussehen, aber tatsächlich für viele Einstiegsleute, also für viele Newbies sozusagen, ja, so ein echtes Heilsbringer-Ding sind, weil man einfach umsonst alles lernen kann.
Aber warte mal, da stand jetzt drin, du bist heute Abend im Radio, verarsch mich.
Nee, nicht im Radio, aber da stand drin, dass Uranus in Konjunktion ist mit Merkur und in Stier, meinem Sonnenzeichen, und ich deswegen heute Ideen weitergeben soll. Tatsächlich.
Man sieht, es ist wie es immer ist, es ist so schön pauschal formuliert, dass jeder da sein Zeug so ein bisschen reininterpretieren kann. Das ist das, was ich übrigens generell an diesen Horoskopen, die es in Zeitungen so gibt, immer so ein bisschen dämlich finde, weil es halt einfach viel zu wenig auf die eigene, aber wie soll es auch gehen? Ne? Es soll ja für alle sein. Aber ganz davon ab, gibt es eigentlich auch Leute, die sagen, das ist alles Quatsch, wie kannst du daran glauben? Und was sagst du denen dann?
Total. Also ich meine, es gibt enge Freunde, die wissen, dass ich super in Astrologie drin bin. Und dann gibt es einen anderen Freundeskreis, für den existiert das nicht. Also ich lebe da quasi als Schattenfigur.
Als Schattenfigur. Ist es deine zweite Persönlichkeit?
Meine
ist die zweite Hobby-Astrologin.
Genau, ist die Hobby-Astrologin die Hexe.
Okay. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe, sah eher nach Mathematik aus, wenn ich ehrlich bin, und nicht nach Hexe.
Ja, ich meine, es ist einfach ein Thema, das marginalisiert ist in der Gesellschaft und ich glaube daran und für mich steht es nicht zur Diskussion. Viele Leute sagen aber immer noch, dass es halt totaler Quatsch ist. Und ich muss jetzt nicht meinen Glauben sozusagen diskutieren. Also ich kenne die ganzen Argumente dafür und ich kann aber dann auch sagen, ja, okay, du glaubst an etwas anderes oder du glaubst, dass es Quatsch ist. Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht genug Ahnung davon haben, um das überhaupt argumentieren zu können. Weil Astrologie ist ein unglaublich langes Studium. Ja? Man muss sich da wirklich reinfuchsen, man muss diese Sprache lernen. Es ist ein eigenes System, es ist eine eigene Sprache. Man muss es beobachten und irgendwann ergibt es halt Sinn. Beziehungsweise vielleicht entwickelt man auch gleich ein Gefühl dafür, aber es ist halt sozusagen ein langes Studium, das dahinter steht. Und was wir so über Astrologie wissen in der breiten Gesellschaft, im Mainstream, das ist nur die ganz kleine Spitze des Eisbergs und das ist halt wie immer irgendwie auch viel Geld mache mit so Questico.
Aber was ich dich fragen wollte, du machst das wirklich so im Alltag? Du guckst morgens, was dein Horoskop dir sagt und dann guckst du, wie der Tag verläuft oder wie?
Nee, das nicht. Ich mache das eher in Beziehungen. Also ich interessiere mich dafür eher auf einem quasi fast schon psychologischen Level, weil...
Also du guckst Sternzeichen, wie die zusammenpassen?
Oder ja, wie? Also ich
machen ja viele Dating-Apps auch über Sternzeichen Leute kombinieren zum Beispiel. Das machst du privat oder wie?
Also ich kann mir die Beziehung zwischen Leuten angucken. Das ist eine bestimmte Praxis, die heißt Synastrie. Da vergleicht man sozusagen zwei Charts miteinander. Allerdings mache ich das jetzt nicht ständig. Nee, ich gucke mir eher an, was die Leute, zum Beispiel, wir haben gerade über den Mond geredet oder über die Venus und so. Mhm. Und ich gucke mir gerne an, in welchen Zeichen sie ihre Planeten haben. Und ja, gucke mir an, wie sich das vielleicht bei denen äußert oder so. Es ist auch so ein bisschen, ja, manchmal ein Studium, na, aber auch von Beziehungen. Also manchmal ist es so, ich habe einen Mond in einem Wasserelement, das ist sehr gefühlsmäßig. Dann habe ich eine Freundin mit einem Mond in einem Luftelement, der ist eher so ein bisschen gefühlsmäßig distanzierter, nimmt Gefühle eher intellektuell wahr. Und vielleicht ist das was, was manchmal miteinander clasht. So, und dann ist es bei mir so, dass ich denke so, ha, interessant. Fast wie schon in so einem psychologischen, therapeutischen Prozess, dass man denkt, ah, okay, da ist eine Person, die einfach anders auf die Welt reagiert als ich.
Und dann kannst du dir Streitpunkte erklären.
Genau. Und
von
ich,
euch.
Genau. Und das ist quasi für mich das, was Astrologie kann als Sprache. Es kann archetypische Bilder aufmachen, die ich dann sozusagen miteinander in Vergleich bringe. Und darüber was lernen oder darüber halt auch eine Offenheit entwickeln. Ne? Also ganz oft höre ich das Argument so, warum glaubst du an Sternzeichen? Das packt dich doch total in eine Box. Warum willst du in diese Box rein? Und ich denke mir so, ey, das Birth Chart von einem Menschen ist so komplex. Das ist keine Box, das ist ein ganzes Universum sozusagen.
Ja, vor allem muss man dazu sagen, egal wie die Sterne jetzt angelegt sein mögen, bei der Geburt kommt ja noch ein bisschen Sozialisation dazu, ein bisschen Unvorhersehbares im Leben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das, was da vielleicht angelegt ist, auch komplett so umgesetzt werden muss.
Total.
Also das muss man ja immer dazu sagen, ne? Also das sind ja nur Annahmen oder Möglichkeiten und was sich dann daraus entwickelt, da hat man ja als Mensch auch noch ein bisschen was selber mitzuschaffen.
Total. Und es ist auch so, dass ich mir denke, Astrologie ist eine Sprache. Also ich finde für mich, weil ich halt daran glaube, ich finde das System valide und...
Bist du spirituell eigentlich?
Ja, es ist auch ein bisschen eine Art...
Also du sagst immer, ich glaube, das ist mein Glaube und so. Es ist
ja,
schon
es ist auch auf jeden Fall was Spirituelles, weil man kann es faktisch nicht belegen. Man kann nur sagen, ich glaube dran. Und man kann es für sich als eine Art Wahrheit nachempfinden. Genau.
Ja, es ist also dein persönlicher Glaube, Glaubensersatz vielleicht. Andere Leute rennen in die Kirche und du sagst,
genau, meine Spiritualität,
ziehe ich mir aus der Astrologie.
Genau.
Guck mal, jeder wie er mag, ne?
Genau.
Ja.
Und das könnte aber nie zum Beispiel Psychologie ersetzen oder sowas in der Art. Also das würde ich nie sagen. Es ist nur ein eigener Bereich und ich finde die Sprache auch schön. Ich finde die Bilder schön, ich finde die Archetypen schön. Das hat auch was sehr Poetisches. Viele Künstler machen Referenzen auf Astrologie in ihrer Musik, in ihrer Kunst, in ihren Texten. Und das hat was unglaublich Reiches auch.
Mhm. Ist wirklich in der Zwischenzeit ein absoluter Boom, Esoterik-Boom. Mhm. Klar, das Feld ist breit und Astrologie ist ja nur ein kleiner Teil davon. Hast du eine Idee, warum das gerade so boomt? Vor allen Dingen auch so unter den ab 20 bis, keine Ahnung, Mitte 30-Jährigen?
Natürlich ist das wie mit allen Sachen, wo Millennials vorkommen und deren Probleme, dass sie irgendwie Halt suchen in einer Gesellschaft, die ihnen keinen Halt mehr gibt.
Ja, aber du gehörst ja dazu, zu der Generation. Siehst du das auch so?
Genau, das ist halt immer so die Frage. Vielleicht ist das ein Teil, der halt mit reinspielt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir einfach alte Bilder überkommen haben, ja. Also Spiritualität, wo findet man das? Du hast mich vorhin gefragt, so gehst du in die Kirche?
Hm.
So, nee, ich denke so ein bisschen, ja, warum nicht neue spirituelle Wege gehen sozusagen? Und dann gibt es noch einen anderen Faktor. Ich glaube, in Bezug auf Internet ist Astrologie einfach wahnsinnig gut als Meme und wahnsinnig gut teilbar sozusagen, weil Astrologie produziert unglaublich viele Buzzwords, so, die habt ihr vielleicht auch schon im Internet gesehen, so Mercury Retrograde oder Saturn Return, solche Hashtags quasi.
Ja. Bei dir ist es ja wirklich, man merkt, es ist Leidenschaft. Und jetzt hattest du eben erzählt, du hast in deinem Freundeskreis zwei Freundesgruppen. Die eine Gruppe weiß, dass du diese Leidenschaft hast und dich damit ausgiebig beschäftigst, die andere nicht so. Kannst du persönlich eigentlich mit Leuten, die überhaupt nichts mit Astrologie anfangen können, auch privat befreundet sein oder ist dir das egal?
Absolut. Also ich kann sogar mit Leuten befreundet sein, die astrologisch nicht zu mir passen.
Aber das wird erstmal abgecheckt, oder?
Nicht wirklich. Also
ist das so, an der Tür wird dann erstmal gefragt, so Sternzeichen in der Sonne, Aszendent, und dann wird gecheckt, erstmal kurz ausgerechnet, nee, du darfst nicht rein.
Nee, ich habe da so Strategien, nach dem Geburtszeitpunkt zu fragen und so. Nein.
Vor dem Bier erst noch der Geburtszeitpunkt, bitte.
Genau, so, es ist sehr spannend. Bist du eigentlich am Tag oder noch?
Ja, genau. Genau.
Wann denn genau?
So läuft das also.
Nee.
Fragestunde bei Gwen zu Hause, alles klar.
Also meine feministische Überzeugung ist auch, dass wir in einer Gesellschaft gelebt haben bisher, die halt sehr rational ist. Und was können wir rational belegen? Was können wir naturwissenschaftlich erklären? Und so weiter und so fort. Und da fällt Astrologie halt einfach mal raus. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist auch Spiritualität, es ist auch irgendwie Überzeugung auf eine Art und Weise.
Ja, es ist halt auch einfach wissenschaftlich nicht belegbar. Ein Wissenschaftler, dem rollst du die Fingernägel hoch, wenn wir über solche Sachen reden.
Genau.
Das muss man einfach sagen.
Und da sind wir aber, was ich halt glaube, in der Millennial-Gesellschaft oder in der Generation einfach viel offener, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit Sachen wie Gender-Stereotype, brauchen wir die eigentlich? Wie können wir das anders denken und so weiter und so fort? Und wie können wir auch Spiritualität anders denken? Und wie können wir offen sein? Also vielleicht ist auch dieses, dass wir keinen Halt haben und so ein bisschen lost sind, vielleicht ist das auch eine verkannte Offenheit.
Gwen, Hobbyastrologin aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova.
Stellt euch vor, ihr habt ein Date. Und dann erzählt euer Date, dass er oder sie sich für Tarotkarten interessiert. Wie reagiert ihr? Eher so, crazy, ich will weg hier. Oder interessant, lass mal hören. So ungefähr stelle ich mir die Situation vor, in die Markus geraten ist. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, du und dein Tinder-Date, war es tatsächlich so?
Ja, so ungefähr war das. Also das war so ein ganz casual erstes Tinder-Date und auf einmal ging es dann irgendwie um Themen wie Sternzeichen und Esoterik. Und ich habe dann erstmal so geäußert, dass ich damit eigentlich gar nichts am Hut habe. Und mein Date meinte dann, dass er das sehr gut kann und er sich damit auseinandergesetzt hat und Karten legen kann. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich spannend. Soll er mal seine Fähigkeiten unter Beweis stellen?
Hat er dann auch gemacht, ja? Habt ihr ein Tarot-Date gehabt dann als nächstes?
Genau, das war dann Date Nummer 2 oder 3, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da ging es dann darum, dass mir die Karten gelegt werden.
Und wie war das so? Was hat er gemacht und was ist dabei rausgekommen?
Er hat seine Karten dann rausgeholt, hat mich die mischen lassen und ich musste die dann irgendwie in 3 Stapel aufteilen. Und er hat mich dann darum gebeten, von diesen 3 Stapeln einen auszuwählen. Und die hat er dann in irgendeiner besonderen Formation, die man, wenn man sich mit Kartenlegen auskennt, kennt, angeordnet.
Mhm. Und musstest du dir dann irgendwie eine bestimmte Frage vorstellen oder es muss ja irgendwas dabei rauskommen, also einfach so anordnen, worum ging es denn?
Genau, stimmt. Das war, bevor die Karten gemischt wurden, sollte ich ihm schon meine Frage mitteilen. Also es ging darum, dass ich besonders spezifisch fragen soll, weil beim Kartenlegen kann man wohl keine allgemeinen Antworten geben, sondern nur Antworten auf sehr spezifische Fragen. Deswegen hatte ich mir dann so eine Frage überlegt. Meine war, ob ich in diesem Jahr noch die Liebe finden werde oder noch in eine Beziehung kommen. Ja, noch in eine Beziehung kommen werde. Mhm. Und aufgrund dieses ganzen Mischens und Legens und Formatierungen, was weiß ich, konnte er das dann beantworten.
Ja, und was hat er jetzt dann gesagt?
Also seine Antwort war dann, gelesen in den Karten, dass es verschiedene Szenarien gibt. Das ist wohl irgendwie diese Besonderheit vom Kartenlegen, dass es dir nicht nur eine Antwort gibt, sondern verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und da meinte er, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt in meinem Leben läuft, dann sieht es gut aus, dass ich in dem Jahr noch eine Beziehung eingehen werde. Aber
zufällig mit dem Tarotkartenleger?
Das war vielleicht so ein bisschen die Hoffnung. Schon mal Spoiler Alert, es ist leider nicht so gekommen.
Ach.
Ja, weil nämlich...
Ich habe jetzt schon rote Herzchen gesehen, jetzt sagst du sowas.
Ja, leider.
Oh Mann.
Und das ist eben das, was er meinte. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann besteht die Möglichkeit. Aber es gibt ja immer noch andere Faktoren im Leben, die das beeinflussen können. Ein Faktor war ein Ortswechsel aufgrund eines neuen Jobangebots. Und das andere war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so meine eigene Vergangenheit und die Beziehung, die ich zuvor hatte. Und es kam dann tatsächlich so, dass ich, wie von ihm hervorgesehen, ein Jobangebot in einer neuen Stadt bekommen habe und dann die Stadt verlassen habe und so dann auch keine Beziehung eingegangen bin in dem Jahr.
Witzig. Würdest du jetzt dann sagen, die Tarotkarten haben tatsächlich die Wahrheit erzählt und glaubst du dann ab jetzt Tarotkarten?
In meinem Fall haben die Tarotkarten, und das war wirklich gruselig, 1:1 die Wahrheit vorhergesagt, weil einerseits kam das mit dem Jobwechsel, den ich ja nicht absehen konnte. Also ich hatte einen sicheren Job, bis ich ihn dann auf einmal von einem Tag auf den anderen verloren habe. Dann kam das Angebot aus einer anderen Stadt und innerhalb von einem Monat war ich schon weg. Und das war wirklich gruselig. Und was noch gruseliger ist, ist, dass er sogar Sachen, die er überhaupt nicht über mich wusste, in den Karten lesen konnte. Vor allem bezüglich meiner letzten Beziehung und den Umständen, warum die in die Brüche gegangen ist. Und ich war diesem ganzen Thema eigentlich immer sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Und seit dieser Erfahrung bin ich durchaus offener dafür. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt jede meiner Lebensentscheidungen von Karten abhängig machen. Aber auf jeden Fall würde ich in Zukunft bei wichtigen Sachen es in Erwägung ziehen, dass ich mich da mal mit den Karten auseinandersetze.
Mhm. Aber kann es nicht auch sein, dass, also das ist immer das, was mich so ein bisschen irritiert, beziehungsweise wo ich immer denke, ja klar, es ist doch immer so allgemein, dass man so sein eigenes Zeug da so rein interpretieren kann, dass es irgendwie immer passt, oder nicht?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Zauber des Ganzen, dass es vage genug ist, um immer wahr zu sein. Aber ich glaube, in dem Sinne ist es auch vielleicht so eine ganz schöne Option, die man als Mensch, dem die Karten gelegt werden, bekommt. Also es ist ja nicht so, als ob die Karten dann genau sagen, was passieren wird, sondern du kannst dir davon dadurch irgendwie gewisse Szenarien vorstellen, auf die du vielleicht selbst nicht gekommen wärst. Oder es gibt dir Möglichkeiten und Optionen, die du selber nicht in Betracht gezogen hättest und lässt einen vielleicht einfach mal noch mal so ein bisschen hinterfragen. Und so grundsätzlich skeptisch, wie ich auch bin, so einen kleinen Zauber will man ja auch. Und deswegen neigt man vielleicht auch dazu, sich dann sofort in jeder Situation wiederzuerkennen.
Und wenn jetzt das nächste Mal beim nächsten Tinder-Date du zu so einem Typen sagst, du, ich stehe voll auf Tarot, was meinst du, wie der dann reagiert?
Ja, wahrscheinlich nicht so gut, weil grundsätzlich habe ich ja auch so reagiert damals.
Ja. Was hast du denn gesagt, als er gesagt hat, du, ich stehe auf Tarot?
Ja, ich habe schon gesagt, dass ich das für Humbug halte und dass ich das Ganze nicht glaube. Und so dieses Ganze, dass er mir die Karten gelegt hat, war ja dann auch so ein bisschen so ein Beweis, dass es funktionieren kann. Und man muss vielleicht dann auch dazu sagen, dass vielleicht das auch so ein gewisses Flirten war, dass ich das dann auch so hingenommen habe und vielleicht auch sein Kartenlegen so mit einem kleinen Flirten passiert ist. Ich meine, das ist so so unter uns Erwachsenen, das ist so bei ihm daheim in der Wohnung passiert, mit so Kerzenschein und allem Möglichen. Mm. Das war vielleicht schon auch eine Masche, die vielleicht oder vielleicht auch nicht funktioniert hat. Darüber möchte ich nicht weiter ins Detail gehen.
Das hätte ich jetzt aber gerne gewusst.
Also es gab ein viertes Date, wenn wir so genau sein möchten.
Nee, ich hätte es gerne noch genauer gewusst, aber ich kann das gut verstehen, dass du da vielleicht nicht drüber reden möchtest. Es gibt ja auch noch sowas wie Intimsphäre, nur eben nicht bei mir. Also ich kann die bei anderen Leuten immer schlecht akzeptieren. Aber ist doch schön, ich meine, dann hat es doch irgendwie auch geklappt. Es hat so einigermaßen geklappt mit der Voraussage, du bist glücklich in einer anderen Stadt, in einem neuen Job und der Typ fürs Leben, wenn er dann kommen soll, er kommt halt noch irgendwann.
Ja, eben, sehe ich auch so.
Perfekt, ich danke dir fürs Gespräch und dass du da so offen drüber geredet hast.
Ja, sehr gerne.
Markus Kastenhuber hatte ein etwas überraschendes Tinder-Date. Sein Date steht auf Tarotkarten. Markus, eigentlich skeptisch, hat sie sich legen lassen und Überraschung, die Karten haben Wahres vorausgesagt. Aber natürlich so vage, dass man auch sagen kann, die Zukunft kann so sein, aber auch anders. Aber so funktioniert es halt gerne mal mit Vorhersagen. Das kann in Wirklichkeit halt eigentlich niemand.
Deutschlandfunk Nova.
Esoterik, das klingt so nach New Age, Hippie. Batik-Shirts. Aber von wegen Hippie. Auch der hippe Millennial findet Spiritualität und Selbsterforschung gut und beschäftigt sich mit Meditation und Yoga, mit Kakaozeremonien und legt Tarotkarten. Irgendwas scheint das den Leuten also zu geben. Warum ist das so ein fettes Ding? Darüber habe ich gesprochen mit dem Soziologen Helmut Knoblauch von der TU in Berlin. Ich habe ihn gefragt, was spricht denn das bei den Menschen an?
Na, Esoterik ist ja ein sehr breites Feld, das, wenn Sie wollen, keine genaue Dogmatik hat, sondern mit bestimmten Vorstellungen kosmischer Beziehungen, die energetisch, geistig oder auch körperlich empfunden werden können, verbunden sind. Und dieses Fehlen einer Dogmatik ist schon das, was besonders reizvoll an der Esoterik ist. Auch wenn es verschiedene Versuche gibt, Rosenkreuz und dergleichen, da eine Art Lehre draus zu bilden, so ist es doch so offen, dass auch jeder Mensch so ein wenig was, selber was daraus machen kann, was er oder sie will. Und diese Offenheit der Ideologie können wir natürlich alle auch nutzen auf unsere Weise. Mhm. Das macht es sehr attraktiv, weil es eben im Unterschied zum Beispiel zu kirchlichen Lehrgebäuden eben genau diese Art von Dogmatik fehlt.
Mhm. Witzig ist, dass es ja früher eher so ein Hippie-Ding war oder man es eher Hippies zugeschrieben hat. In der Zwischenzeit hat man das Gefühl, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, jeder liest mal sein Horoskop. Also es ist irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Warum spricht das denn in der Zwischenzeit auch so hippe, sagen wir mal Anfang, Mitte 30-Jährige an?
Naja, also Astrologie ist auch schon länger in Mode, aber die neuere Esoterik hat sich tatsächlich herausgebreitet. Ein wenig in dem Zuge, wie auch, wenn man so will, die Linke den Gang durch die Institutionen genommen hat. Die Ausbreitung ist eine Art von Adaption, die sich insbesondere zuerst die Babyboomer, die aufgenommen hatten und nun vermutlich auch durch den starken Individualisierungsschub, der jetzt noch einmal durch die digitalen Medien verstärkt wird, hat das natürlich für diejenigen, die insbesondere auch nun sehr viel stärker auf ihre Körper achten müssen, mit sich selber zu tun haben, für diejenigen hat das natürlich eine besondere Attraktivität, weil es eine Art Selbsttranszendenz anspricht und weil es natürlich individuell behandelbar ist und erfahrbar ist.
Wie wichtig ist das Marketing? Weil ich habe das Gefühl, man wird auch überall zugeschissen mit irgendwelchen Werbungen für Astro TV da und was weiß ich für ein Schnulli dort, Heilsteine hier, so.
Ja, das ist eine Neuentwicklung, dass diese Einrichtungen auch bei uns werben dürfen und selber an den Markt getreten sind und als, wir würden sagen, sekundäre Institutionen auftreten. Das heißt, Institutionen, die eigentlich gar nicht vorrangig Weltanschauliches bieten, sondern andere Dienstleistungen, körperliche, leibliche Befindlichkeiten, psychische Befindlichkeit und dergleichen anbieten und entsprechend auf dem Markt auftreten. Das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich erst auch mit der zunehmenden Marktförmigkeit des Religiösen seit den 90er Jahren finden. Hängt sehr stark damit zusammen, dass diese, wenn man so will, ehemalige Szene aus dem alternativen Sektor, der sich auch im alternativen Bereich befand, sich auch gegen die Marktwirtschaft entworfen hat Kommunen zum Beispiel dergleichen, dass sich dieser Bereich selber als normale Betriebe ausgebildet und ausgeweitet hat und ausweiten konnte und eigentlich gar nicht besonders als religiös auftritt. Das ist auch sicherlich die Besonderheit dieser Einrichtung, die meisten jedenfalls.
Aber wie gefährlich sind die? Oder sind die überhaupt gefährlich? Kann man sagen, ich meine, es ist ja auch eine gewisse Beeinflussung, die da stattfindet von Leuten? Oder ist es einfach nur harmloser Kikifucker?
Naja, gefährlich ist die Frage, für wen? Also das heißt,
für den Geldbeutel zum einen, für die emotionale Ebene zum anderen.
Eine der Besonderheiten besteht sicherlich darin, dass ein Teil dieser Lehren eben nicht stark dogmatisiert ist, aber von Lehrern mitvermittelt wird. Also
genau.
In spezifischen Abhängigkeitsverhältnissen, zuweilen in kleinen Gruppen vertreten wird. Das ist sicherlich problematisch und ich würde auch meinen, dass es dort tatsächlich zu Abhängigkeitsverhältnissen kommen kann. Betrifft aber, soweit ich sehe, nicht die Breite des Marktes und den Großteil des Angebotes, der eigentlich als Dienstleistung auftritt und als Dienstleistung auch wahrgenommen werden kann.
Aber bei diesen Dienstleistungen, haben Sie das Gefühl, dass das viel Geldmacherei ist oder ist es auch wirklich Überzeugung, die da teilweise an den Mann und an die Frau gebracht wird?
Ich hatte mit Radiästheten zum Beispiel zu tun, die sind üblicherweise schon sehr überzeugt von dem, was sie machen, sonst würden sie es nicht tun. Es gibt eine ganze Reihe, wir würden hier eher von magischen Praktiken reden, die sicherlich sehr problematisch sind und man muss sich überlegen, ob das funktioniert. Allerdings spricht es offenbar auch eine gewisse eben über die naturwissenschaftliche und sehr objektivistische Vorstellung hinausgehenden Empfindungen, Gefühle und Bedürfnisse an, die davon auch erfüllt werden. Die Frage ist, ob man das braucht, ist ein bisschen auch die Frage, braucht man Spiritualität? Vermutlich brauchen wir irgendwas von dieser Form. Alle Menschen suchen verschiedene Fassungen davon und das sind Angebote besonderer Art, die auch die Besonderheit der Gruppen, die sie pflegen, eben denen entsprechen.
Helmut Knoblauch, Soziologe an der TU Berlin, sagt, Esoterik boomt gerade deswegen, weil es so individuell ist. Jeder kann sich rauspicken, von dem er denkt, das gibt mir was. Und das alles ohne dogmatische Lehren, die dahinter stecken. Das ist das Interessante für die Leute an Esoterik.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Köln. Sein Heißhunger auf Kuchen ist einem Einbrecher in Köln zum Verhängnis geworden. Das teilte heute ein Sprecher des Kölner Amtsgerichts mit. Nach Feststellung des Gerichts war der damals obdachlose Mann im vergangenen Sommer mit einem unbekannten Komplizen in eine Wohnung eingebrochen. Das Duo packte einen Kleinwagen voll mit Beute, unter anderem einem Staubsauger, einer Küchenmaschine, Handys, Schminke und stapelweise T-Shirts. Weil der 43-Jährige Hunger hatte, aß er in der Küche von diversen Lebensmitteln. Auch von dem Kuchen, der auf einem Tisch stand. Die Wohnungsbesitzer entdeckten nach ihrer Heimkehr den auffälligen Fingerabdruck und stellten den Kuchen geistesgegenwärtig in den Kühlschrank, um die Spur zu sichern. Wie es hieß, habe der 43 Jahre alte Angeklagte die Tat gestanden. Das Kölner Amtsgericht verurteilte den mehrfach vorbestraften Angeklagten zu 1 Jahr und 8 Monaten Haft ohne Bewährung, wie ein Gerichtssprecher heute sagte. Der Fingerabdruck auf der Schokoladentorte war im Prozess der einzige Beweis.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.